RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Schauf angekündigt. Vorher hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass seine Freiheitspartei die Viererkoalition verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. Die Bundesregierung will heute ein erstes Steuerpaket zur Entlastung der Wirtschaft beschließen. Die Maßnahmen sollen, sofern Bundestag und Bundesrat zustimmen, schneller greifen und dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Hans-Joachim Viehweger.
Von einem Investitionsbooster spricht Finanzminister Lars Klingbeil. Denn Unternehmen, die jetzt in neue Maschinen, Gebäude oder Technologien investieren, können die Kosten dafür schneller als bisher abschreiben. Am Ende heißt das, sie müssen weniger Steuern zahlen. Spezielle steuerliche Anreize für Unternehmen enthält der Gesetzentwurf auch für den Kauf von E-Autos. Unterm Strich rechnet das Finanzministerium mit einer Entlastung von 2,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. 2027 könnten es fast 12 Milliarden sein.
Bundeskanzler Merz hält daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht.
In Südkorea hat der Oppositionschef Lee die Präsidentschaftswahl gewonnen. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt der Mitte-Links-Kandidat uneinholbar vor seinem konservativen Kontrahenten Kim. Im Wahlkampf hatte Lee unter anderem angekündigt, auf das Regime in Nordkorea zuzugehen. Bei der Wahl ging es um die Nachfolge des entmachteten Präsidenten Yoon. Er ist wegen Hochverrats angeklagt, weil er im vergangenen Jahr in einem Haushaltsstreit kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte. Die deutschen Fußballerinnen feiern in ihrem letzten Spiel vor der Europameisterschaft einen deutlichen Sieg. Die DFB-11 hat die Nations League-Partie in Wien gegen Österreich klar mit 6:0 gewonnen. Damit bleibt das Team als Gruppensieger auch am letzten Spieltag ungeschlagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nachts gering bewölkt bei 16 bis 11 Grad. Am Tag ist es erst freundlich. Später gibt's kräftige Schauer und Gewitter, teils auch unwetterartig mit Starkregen und Sturmböen bei maximal 25 bis 28 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit der Entwarnung auf der A7 Würzburg-Ulm kein Falschfahrer mehr zwischen Ahlen-Westhausen und Heidenheim. Die A2 Berlin Richtung Hannover ist zwischen Lehrte und Kreuz Hannover-Ost nach einem Unfall gesperrt. Die A3 Frankfurt Richtung Köln ist zwischen Bad Honnef-Linz und Kreuz Bonn-Siegburg wegen Grünpflege bis 5 Uhr gesperrt, dadurch staut es sich hier. Die A7 Hamburg Richtung Hannover ist zwischen Soltau Ost und Soltau Süd wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U18. Die A37 Hannover Messe Richtung Burgdorf ist zwischen Kreuz Hannover Buchholz und Beinhorn wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum Ruhrstadion und Bochum Zentrum wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Auf der A71 Sangerhausen Richtung Erfurt ist der Schmücketunnel bis 6 Uhr wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Die A81 Stuttgart Richtung Singen ist zwischen Kreuz Stuttgart und Sindelfingen Ost wegen Bauarbeiten noch circa eine Viertelstunde bis 20 nach 1 gesperrt. In Berlin ist die A113 Neukölln-Schönefeld zwischen Spätstraße und Schönefeld Nord in beiden Richtungen wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Dadurch staut es sich ab dem Dreieck Neukölln bis Spätstraße. Die A226 Travemünde Richtung Bad Schwartau ist zwischen Lübeck-Siems und Dreieck Bad Schwartau wegen Bauarbeiten noch bis Freitag 20 Uhr gesperrt. Und auch die A535 Wuppertal-Fellbad ist zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Von NDR Info aus Hamburg mit Klaas Christoffersen. Schön, dass Sie zuhören. Das Verwaltungsgericht Berlin hat am Montag in einem Fall eine klare Entscheidung getroffen, die unangenehm für die Bundesregierung werden könnte. Drei Asylsuchende hätten nicht an der deutsch-polnischen Grenze zurückgewiesen werden dürfen. Dabei ist genau das die Linie des neuen CSU-Bundesinnenministers Dobrindt. Und er will auch nach dem Urteil weiterhin Migrantinnen und Migranten an der Einreise hindern. Damit ist er nicht der Einzige in der Bundesregierung. Oliver Neuroth.
Der Bundeskanzler lässt sich von der Entscheidung der Berliner Verwaltungsrichter nicht aus der Ruhe bringen. Zumindest nicht sichtbar. Auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes in Berlin stellt Friedrich Merz klar, die Bundesregierung bleibt bei ihrer Asylpolitik.
Wir wissen, dass wir nach wie vor Zurückweisungen vornehmen können. Wir werden das selbstverständlich im Rahmen des bestehenden europäischen Rechtes tun. Aber wir werden es tun, auch um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in unserem Lande zu schützen und die Städte und Gemeinden vor Überlastung zu bewahren.
Merz spricht davon, dass die Gerichtsentscheidung die Spielräume bei Zurückweisungen möglicherweise einenge. Was das konkret heißen soll, sagt der Kanzler nicht. Er stärkt demonstrativ seinem Innenminister den Rücken. Der, Alexander Dobrindt von der CSU, war es, der wenige Tage nach dem Start der schwarz-roten Regierung die Bundespolizei angewiesen hatte, auch Asylbewerber an den Grenzen zurückzuweisen. Betroffen davon unter anderem drei Menschen aus Somalia, die an einem Grenzübergang in Frankfurt an der Oder gestoppt wurden. Sie klagten und bekamen Recht. Dobrindt sieht darin keinen Anlass, an seiner Linie etwas zu ändern.
Wir glauben, dass wir uns, was die rechtliche Grundlage anbelangt, im Recht sind und dass das eine Einzelfallentscheidung war, ergibt sich ja schon daraus, dass es sich im Speziellen um diese genau drei Somalier gehandelt hat.
Der Koalitionspartner sieht die Sache kritischer. SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch, selbst Jurist, spricht von einer grundsätzlichen Entscheidung der Berliner Richter, die man sehr ernst nehmen muss. Er hält es nicht mehr für möglich, dass Asylbewerber an den Grenzen pauschal zurückgewiesen werden.
Möglicherweise schränkt dieses Urteil die Handlungsfähigkeit der Regierung ein. Das muss jetzt geprüft werden. Ich gehe davon aus, dass das im Zusammenspiel mit den Rechts- und Innenpolitikern und dem Bundesinnenminister passiert.
Mirsch fordert Rechtssicherheit. Eine Klärung der Frage, ob das, was CDU, CSU und SPD zur Asylpolitik in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, in der Praxis auch haltbar ist. Ähnlich sehen es die Grünen. Ihre Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann verlangt, dass schnellstens rechtliche Klarheit an den Grenzen herrscht.
Es ist nicht nur für Schutzsuchende in unserem Land, sondern auch für die Bundespolizistinnen und Polizisten in ihrem täglichen Einsatz eine Zumutung, einer solchen Situation ausgesetzt zu sein.
Die AfD wiederholt ihre Forderung, das Asylrecht grundsätzlich zu kippen. Für die Linke ist der Bundesinnenminister durch das Berliner Urteil gescheitert. Co-Fraktionschefin Heidi Reicheneck drückt es so aus.
Ein Innenminister von Format, der würde sich jetzt auch entschuldigen, würde seinen Fehler zugeben und auch seinen Hut nehmen. Leider haben wir keinen Innenminister von Format, wir haben Alexander Dobrindt.
Genau, der zeigt sich bisher unbeeindruckt. Klar ist, Gerichtsentscheidungen zu ähnlich gelagerten Fällen stehen in den nächsten Tagen und Wochen an. Bundesjustizministerin Stefanie Hubich sagt, es werde nicht einfach werden, die Justiz davon zu überzeugen, dass Zurückweisungen dieser Art rechtmäßig seien. Sie blickt schon nach Luxemburg und meint, das letzte Wort bei dem Thema habe der Europäische Gerichtshof.
Unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth war das. Eigentlich leben wir ja in einem Europa mit offenen Grenzen und eigentlich sind gesetzliche Vorgaben zum Asylrecht in der EU und auch in internationalen Abkommen eindeutig. So jedenfalls sehen das ja auch die Berliner Verwaltungsrichter, die jetzt gegen Zurückweisungen Schutzsuchender an der Grenze entschieden haben. Wie wird das Vorgehen in Deutschland in Brüssel gesehen, wo die Sprache der Gesetze doch eigentlich ziemlich klar ist? Matthias Reiche.
Grenzkontrollen sind nur in Ausnahmefällen und zeitlich begrenzt zulässig. Zurückweisungen von Asylbewerbern an Grenzen innerhalb der EU sind europarechtlich noch umstrittener. Denn jeder EU-Staat muss prüfen, welches Land für das Asylverfahren zuständig ist und ob der Antragsteller dorthin überstellt werden kann. EU-Innenkommissar Magnus Brunner zeigt trotzdem Verständnis für die deutsche Asylpolitik. Natürlich müsse europäisches Recht dabei eingehalten werden.
Aber klar ist auch, auch, dass in Ausnahmesituationen es Möglichkeiten gibt, wenn man besonders unter Druck steht, wenn die öffentliche Sicherheit unter Druck steht, die öffentliche Ordnung unter Druck steht, dass man dann gewisse Maßnahmen setzen kann.
Allerdings hat das Berliner Verwaltungsgericht am Montag verneint, dass die Zurückweisungen dreier Somalier mit einer Notlage zu begründen wären. Innenminister Dobrindt will trotzdem an den Zurückweisungen festhalten, was beispielsweise in Paris für Unmut sorgt. So hat Frankreich in Berlin bereits um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Solche Grenzkontrollen bringen nur große Belastungen für Pendler und Touristen, sagt die Europaparlamentarierin Fabienne Keller. Die ehemalige Straßburger Bürgermeisterin gehört der liberalen Renew-Fraktion an.
Die nationalen Grenzkontrollen wurden in Deutschland, aber auch in Frankreich und anderen Mitgliedstaaten wieder eingeführt. Dieser Mechanismus ist wenig wirksam. In Straßburg zum Beispiel, wo sie Anfang Mai auf der Rheinbrücke aktiviert wurden, verursachen sie große Verkehrsbehinderungen.
Allerdings wird in Wien, Warschau oder Paris grundsätzlich begrüßt, dass Deutschland nun auch einen härteren Migrationskurs verfolgt. Doch dürften Zurückweisungen nur koordiniert erfolgen, sagt der tschechische Europaparlamentarier Tomáš Strechovský.
This must be coordinated with neighboring countries, including the Czech Republic.
Nicht wenige EU-Politiker sehen mit Sorge, dass immer mehr Mitgliedstaaten das EU Recht missachten und die Freizügigkeit im Schengen-Raum aufs Spiel setzen. Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht von einem Dilemma, weil im Moment noch die alten Regeln gelten, die nicht gut funktionieren, während die neuen erst im Juni 2026 in Kraft treten.
Und jetzt sind wir in einer Zwischenphase, was es so schwierig macht. Deshalb rufe ich dazu auf, den neuen Asylpakt so schnell wie möglich umzusetzen, weil viele der offenen Fragen damit gelöst werden.
So soll es an den EU-Außengrenzen Asylschnellverfahren geben. Die Rede ist auch von Abschiebezentren außerhalb der EU und dem Konzept der sogenannten sicheren Drittstaaten. Demnach müssen die Mitgliedstaaten einen Asylantrag nicht prüfen, wenn ein sicheres Drittland Schutz bieten kann. Dies würde die Grenzverfahren deutlich beschleunigen, auch wenn pauschale Zurückweisungen von Asylsuchenden weiter schwer vorstellbar bleiben.
Ein Bericht von Brüssel-Korrespondent Matthias Reiche aus Anlass des Gerichtsurteils in Deutschland zu Zurückweisungen an der Grenze von Asylsuchenden. Und zu dieser Gerichtsentscheidung kehren wir jetzt auch noch einmal zurück.
Die Meinung.
Das Verwaltungsgericht Berlin hat klargestellt, diese Zurückweisung von Asylsuchenden an der Grenze ist rechtswidrig. CDU und CSU betonen, wir machen trotzdem weiter. Das ist bedenklich, kommentiert aus dem ARD-Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Was ist eigentlich bei CDU und CSU gerade los? Wie ist es möglich, dass zwei konservative Parteien in der Regierung öffentlich verkünden, eine Gerichtsentscheidung ändere nichts an ihrer Rechtsauffassung? Kein Eingeständnis von Fehlern, nicht mal ein kurzes Innehalten, Nachdenken, Nachsteuern, nichts davon. Und weit und breit offenbar niemand, der aus den eigenen Reihen mal ruft, Schluss mit lustig. Dabei wäre genau das nötig. Was man dieser Tage nämlich beobachten muss, ist ein weiterer Höhepunkt einer unguten Entwicklung. In der Opposition hat sich um Friedrich Merz eine Gruppe gebildet, die wenig Regierungserfahrung hat, dafür aber ganz weit vorne mit dabei ist, wenn es um markige Ansagen geht. Beim Thema Migration hatte die Union versprochen, von Tag 1 an werde man auch Asylsuchende zurückweisen. Rechtliche Zweifel wurden einfach weggewischt, dabei gab es viele Warnungen. Dafür bekommen CDU und CSU jetzt vom Verwaltungsgericht Berlin die Rechnung präsentiert. Statt eingeschnappt, die Schuld bei anderen zu suchen, wäre es jetzt an der Zeit, dass sich die Union nochmal klar macht, hey, wir führen jetzt tatsächlich die Bundesregierung. Die Oppositionszeit ist vorbei. Und daraus sollten CDU und CSU dann auch entsprechende Schlüsse ziehen. Stichwort Verantwortung. Nötig wäre es auch, dass sich die SPD in der Bundesregierung zur Frage, wie halten wir es mit dem Rechtsstaat, klarer positioniert. Auch wenn das bedeutet, mit dem neuen Koalitionspartner einen Streit zu riskieren.
Die Meinung von Philipp Eckstein.
Die ARD-Infonacht.
Um 1.14 Uhr gleich Viertel nach 1. Und wir haben gerade gesprochen über die Asylpolitik in Deutschland und in gewisser Weise schließen wir da jetzt in den Niederlanden an, denn die Asylpolitik war der Auslöser
für das Platzen der Regierungskoalition dort. Und verantwortlich dafür ist der niederländische Rechtsaußenpolitiker Geert Wilders. Die Koalitionspartner von Wilders Partei, der PVV, hatten sich nämlich geweigert, seine radikalen Forderungen zum Asylrecht mitzutragen. Damit ist das wackelige Vier-Parteien-Bündnis in den Niederlanden Geschichte und mittlerweile ist auch klar, dass es zu Neuwahlen kommen wird. Was halten die Menschen dort vom Abgang des rechtsradikalen Geert Wilders? Ludger Katzmierzak hat sich umgehört.
Es ist Markttag in der niederländischen Grenzstadt Enschede. Zwischen Käse, Gemüse und frisch frittiertem Backfisch geht es neben dem Wetter und den Plänen fürs Pfingstwochenende vor allem um eins, das Scheitern der rechten Regierungskoalition. Die Stimmung schwankt zwischen Zufriedenheit und Schadenfreude auf der einen und Frust und Enttäuschung auf der anderen Seite.
Ich finde das prima,
da warte ich schon lange drauf. Sie merken schon, dass ich diese Parteien nicht gewählt habe. Bis jetzt gab es doch nur Streit in der Koalition und wenig Dinge, die mit Anstand gelöst wurden. Wilders nehme ich das übel. Sie sind kein Stück vorangekommen. Dass unsere Kinder derzeit keine Wohnungen mehr bekommen, das ist für mich das größte Problem. Nach eigenen Worten hat Geert Wilders das rechte Viererbündnis Platz lassen, weil die Koalitionspartner seinen radikalen Kurs in der Asyl- und Zuwanderungspolitik nicht teilen wollten. Das sei falsch, entgegnet Dylan Jesselges von der konservativ-liberalen VVD. In keinem anderen Punkt seien sich die Parteien so einig gewesen wie in der Migrationsdebatte. Für die VVD-Chefin ist es daher völlig unbegreiflich, dass du die rechte Mehrheit, die wir haben und die wir so bald vielleicht nicht wiederbekommen, und dass du die rechte Politik, nach der die Wähler verlangt haben, dass du das alles einfach so wegwirfst, nur für dein eigenes Ego, das verstehe ich nicht.
Ich kann er nie bei.
Die VVD, die gemäßigte Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei hatten sich geweigert, einen 10-Punkte-Plan zur Migration von Wilders zu unterzeichnen. Darin forderte der Chef der Freiheitspartei, die Grenzen für Asylbewerber zu schließen, den Familiennachzug zu stoppen und alle syrischen Flüchtlinge zurück in ihre Heimat zu schicken. Die Regierungspartner lehnten ab und verwiesen auf die Abmachungen im Koalitionspapier. Über die dort vereinbarten Punkte wollten VVD, NSC und BBB nicht hinausgehen. Damit liege der schwarze Peter zwar bei Wilders, aber die anderen drei hätten wissen müssen, worauf sie sich einlassen, findet Rob Jetten von der linksliberalen Partei D66. Du weißt doch, wenn du mit Wilders in einer Koalition zusammenarbeitest, dass das ein unberechenbarer Mann ist. Das konnte nicht gut gehen und das sehen wir jetzt. Nach einer Sitzung des Ministerrates am Nachmittag trat Premier Dick Schroo vor die Presse und kündigte an, noch heute beim König den Rücktritt des Kabinetts einzureichen. Im Ministerrat sind wir angesichts der entstandenen Situation zu dem Schluss gekommen, dass nach dem Austritt der PVV die Tragfläche für dieses Kabinett im Parlament nicht mehr ausreicht. Die Minister und Staatssekretäre der PVV würden mit sofortiger Wirkung ihre Tätigkeit beenden, so Schroff. Die übrigen Kabinettsmitglieder sollen kommissarisch im Amt bleiben, bis eine neue Regierung steht. Mit Neuwahlen ist wohl frühestens im Spätsommer oder Herbst zu rechnen.
Unser Den Haag-Korrespondent Ludger Katzmierzak. Inklusion, Teilhabe aller Menschen, auch mit Handicaps, das soll insbesondere im Bildungssystem gelten. Heißt, Schülerinnen und Schüler mit Lernbeeinträchtigungen sollte nach Möglichkeit der Besuch einer regulären Schule ermöglicht werden. Die Praxis sieht allerdings ganz anders aus, wie nun auch aus einer Studie hervorgeht, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung erarbeitet hat. Thomas Wagner hat sich die Ergebnisse angeschaut und war an einer Schule am Bodensee.
Was habt ihr daraus gelernt, dass der Hermann bei uns in der Klasse ist?
Er ist immer noch ein Teil von uns und das macht uns stärker. Und ohne ihn wären wir auch ganz anders hier, weil er hat uns ja beigebracht, wie man ganz viele Sachen macht, wenn der Blinde hier ist.
Erste Klasse in der Grundschule der Bodensee-Gemeinde Sipplingen. Der sehbehinderte Schüler, über den sich seine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden so positiv äußern, ist selbst an diesem Vormittag wegen Krankheit gar nicht im Klassenzimmer. Und doch reden alle mit großer Sympathie über ihn. Er heißt
Hermann. Hermann ist in der ersten Klasse. Er ist blind.
Erzählt Schulleiterin Nadja Wintermeier. Dass Erstklässler Hermann in weiten Teilen am regulären Unterricht teilnehmen kann, ist das Ergebnis einer riesigen Kraftanstrengung.
Das steht und fällt mit der Schulbegleitung und wir haben eine enge Kooperation, weil er natürlich Unterrichtsmaterialien benötigt. Er braucht auch Kompetenzen, die wir als Regelschule ihm nicht so vermitteln können.
Also meine Aufgabe besteht darin, den Hermann hier einfach durch den Schulalltag zu begleiten. Zum Beispiel jetzt habe ich auch Dinge einfach vorbereitet, übersetzt, also von der Schreibschrift, Schwarzschrift gesagt, in die Brailleschrift, in seine Sprache, also in seine Schrift, dass er das dann auch nachlesen kann.
Ergänzt Marina Schappeler-Leins, die sich als Assistenzkraft der Schule um die besonderen Belange des erblindeten Schülers kümmert. Was in Sipplingen mit viel Aufwand geklappt hat, ist bundesweit aber längst nicht Standard.
Bedingt durch den Personalmangel, unzureichende Möglichkeiten der individuellen Förderung, konstatieren viel weniger Lehrkräfte, dass die gemeinsame Beschulung in der Praxis auch sinnvoll ist. Das sind nämlich nur 28%.
Sagt Tommy Neckhoff, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, und bezieht sich auf eine neue Erhebung unter bundesweit 2737 Lehrkräften. Dass nur knapp ein Drittel die Umsetzung von Inklusion an deutschen Schulen für praktikabel hält, obwohl über 60% der Befragten das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Schülern im Grundsatz befürworten, hängt demnach mit den fehlenden Ressourcen für die Inklusion zusammen. Hinzu kommt, etwa 30% der Lehrkräfte, die Klassen mit Inklusionsbedarf unterrichten, müssen laut Umfrage ohne sonderpädagogische Fachkraft an ihrer Seite auskommen. Und das, obwohl das Beispiel des Schülers der Sipplinger Grundschule zeigt, ohne solche Assistenz an der Seite der regulären Lehrkräfte funktioniert Inklusion in der Regel nicht. 2/3 der befragten Lehrkräfte gaben an, dass Inklusion in ihrer Ausbildung keine Rolle gespielt hat. Und wiederum nur die Hälfte der Befragten konnten sonderpädagogische Fortbildungen zur Inklusion wahrnehmen.
Ein Bericht von Thomas Wagner.
Der Stichtag.
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern. So beginnt ein Gedicht von Eduard Mörike, vielleicht kennen Sie die Zeile. Es ist bei weitem nicht die einzige, die der Dichter und Theologe hinterlassen hat. Vor 150 Jahren starb Mörike und Florian Bentsch erinnert an ihn.
Vom Dichter Eduard Mörike, der eigentlich Pfarrer war, sind über 230 Gedichte erhalten. Von A wie Abreise bis Z wie Zwiespalt.
Hassen und lieben zugleich muss ich, wie das... Wenn ich's wüsste, aber ich fühl's und das Herz möchte zerreißen in mir.
Er sehnte sich nach einem Poetenleben, schreibt Eduard Mörikes Biograf Ehrenfried Kluckert, und mehr noch.
Der geistliche Dienst war ihm eine Knechtschaft.
Eduard Mörike beugt sich Mitte der 1820er Jahre dem Willen seines Onkels und Ziehvaters und beginnt die Ausbildung zum evangelischen Vikar. 1834 übernimmt er, im Alter von 30 Jahren, das Pfarramt im württembergischen Kleversulzbach. Zu dieser Zeit entsteht das Gesangsstück »Rat einer Alten«.
Bin jung gewesen, kann auch mit reden.
Er ist begierig darauf, seine heidnisch-rätselhafte Lyrik vertont zu wissen. In der Musik sieht der biedermeierliche Landpfarrer die Brücke zwischen Leidenschaft und Brotberuf. Das Gedicht ist für Mörike eine Flucht ins Idyll und ins Private. Wenn den Worten etwas Göttliches entlockt werden kann, dann mit Musik. In einer Schaffenszeit von nur etwa 20 Jahren veröffentlicht Eduard Mörike fast alle seiner bekannten und überdauernden Gedichte, darunter »Im Park«. Auch dieses eine romantische, fragende Suche nach größeren Bedeutungen.
Du magst eilen, o himmlischer Frühling, oder verweilen. Immer dem trunkenen Sinn fließt du, ein Wunder, vorbei.
Damit macht Mörike die Philosophen auf sich aufmerksam. Ludwig Wittgenstein lobt Mörike als den vermutlich größten Dichter seiner Zeit neben Goethe. Hausbacken und konservativ zetern andere. Unter ihnen Friedrich Nietzsche. Die Nachwelt hat sich diesem Fazit nicht angeschlossen.
Du vergibst, du
Neben Gedichten veröffentlicht Mörike Romane und Novellen, darunter Maler Nolten und Mozart auf der Reise nach Prag. Alle geprägt vom christlichen Mysterium und von der Begeisterung über Kunst und Musik. Bis ins hohe Alter gibt Mörike die Suche nicht auf, schreibt, malt, schnitzt, töpfert, sammelt Münzen und Fossilien, Tiere und Pflanzen. Erst später wird man das Abgründige in seinen Gedichten lesen, die Weltflucht und Melancholie. In seinen Briefen findet man die Finsternis, aber auch die Liebe.
Welch eine unbeschreiblich schöne Nacht. Ich öffne ein Fenster, höre die Melodie des Brunnens, blicke aufs Gärtchen hinunter. Alles so leicht, so geistig in Schatten und Licht. Wie schwimmend sind alle Gegenstände.
Nachdem er sich für seinen Lebensabend nach Stuttgart zurückzieht, mit Anfang 60 und kränkelnd, greift er immer seltener zur Feder. an seinen engen Freund Wilhelm Hartlaub, schreibt er.
Denke ich an das Werk, so wird mir bang bei der Beschränkung, die mein körperlicher Zustand der Arbeit auferlegt.
Es wird mein Verstehen.
In den Mörike-Liedern werden viele von den Gedichten meisterhaft vertont und veredelt durch den österreichischen Komponisten und Spätromantiker Hugo Wolf im Jahr 1888. Eduard Mörike erlebt sie nicht mehr. Der Dichter der düsteren Idylle stirbt im Alter von 70 Jahren am 4. Juni 1875 an einem Lungen- und Herzleiden. Heute vor 150 Jahren.
Der Stichtag mit Florian Bentsch.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Florian Neuhaus und einem Kantersieg der deutschen Fußballerinnen bei ihrer EM-Generalprobe. In das Nations-League-Duell mit Österreich in Wien war das Team von Trainer Christian Wöck als Favorit gegangen. Aber dass es einen 6:0-Erfolg gab, war nicht zu erwarten gewesen. Martina Knief mit den Einzelheiten.
Glückliche Gesichter bei den Spielerinnen und ein glückliches Gesicht bei Bundestrainer Christian Wöck. Zum Abschluss der Nations League besiegt die deutsche Mannschaft Österreich mit 6:0. Alle Tore in Wien fielen bereits im ersten Durchgang. Sidney Lohmann traf schon nach 15 Sekunden. Danach Lea Schüller, Selina Cerci, Clara Bühl, noch einmal Sidney Lohmann und Laura Freigang. Im zweiten Durchgang wurde viel gewechselt. Einige Spielerinnen sollten sich auch noch einmal zeigen können, bevor der EM-Kader nominiert wird. Dem Spielfluss tat es nicht gut, aber die deutsche Mannschaft überzeugte, gewann letztendlich verdient mit 6:0 in Österreich. Neben Frankreich und Deutschland haben sich auch noch Spanien und Schweden für das Final Four der Nations League der Frauen qualifiziert. Für die deutsche Mannschaft heißt es jetzt ein paar Tage Pause. Am 12. Juni wird der EM-Kader nominiert und dann startet das Team in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Juli in der Schweiz.
Das erste Spiel bei der Europameisterschaft in St. Gallen gegen Polen steht dann am 4. Juli an. Bei den Männern geht es in dieser Woche um den Titel in der Nations League. Deutschland steht im Halbfinale und ist Ausrichter des Final Four in München und Stuttgart. Im Halbfinale trifft die Mannschaft um Leon Goretzka auf Portugal. Und der Mittelfeldspieler des FC Bayern freut sich nicht nur auf das Spiel in seinem fußballerischen Wohnzimmer, sondern auch auf die Fans.
Das ist wie so eine Mini-EM und für uns vielleicht eine Möglichkeit, unserem Land nochmal einen Titel, wenn auch einen etwas kleineren, zu schenken. Und ich glaube, das ist unser Ziel und unser Wunsch, und dafür müssen wir gewinnen, und deswegen versuchen wir auch alles.
Wie seit Jahrzehnten wird beim Gegner einmal mehr Cristiano Ronaldo im Fokus stehen, und Bundestrainer Nagelsmann warnte trotz seiner mittlerweile 40 Jahre vor dem Stürmerstar.
Über so viele Jahre auf dem Niveau zu performen, ist schon außergewöhnlich. Extrem viele Tore gemacht, viel Einfluss auf all seine Teams gehabt. Im 16 hat er nichts von seiner Kaltschnäuzigkeit, Kopfballstärke, auch so Gespür für gefährliche Situationen verloren, und da müssen wir extrem gut auf ihn aufpassen.
Anpfiff der Partie ist heute Abend um 21 Uhr. Das zweite Halbfinale steht dann am Donnerstagabend an. Dann trifft Spanien auf Frankreich. Apropos Frankreich, in Paris finden gerade die French Open der Tennisprofis statt. Und während Alexander Zverev einen spielfreien Tag genoss, zeigte Titelverteidiger Carlos Alcaraz eine wahre Machtdemonstration. Der Spanier gewann sein Viertelfinale gegen den Amerikaner Tommy Paul 6:0, 6:1 und 6:4. Vom Turnier in Roland Garros berichtet Guido Ringel.
Was für ein Tag. Das wundervolle Wetter in Paris war das eine, aber das Tennis vor allem das andere. Mal wieder eindrucksvoll serviert von Carlos Alcaraz. Der Mann ist gerade mal 22 Jahre alt, aber stellt das Sandplatztennis schon auf eine neue Ebene. Und das am Geburtstag, am Dienstag von Rafael Nadal. Aber der noch Sandplatzkönig wird wahrscheinlich neidlos auf seinen wahrscheinlichen Nachfolger schauen. Denn Landsmann Carlos Alcaraz ist eine Klasse für sich. Und die hat er auch im Viertelfinale gegen Tommy Paul unter Beweis gestellt. Ein schneller Dreisatzsieg für den Spanier in der Night Session. Mit Tennis, wie es besser derzeit nicht geht. Sicher, voller Energie und Power, sowie dem richtigen Gefühl für den richtigen Ball. Eine Meisterleistung, und der Lohn ist der Einzug in das Halbfinale. Dort trifft er auf Lorenzo Musetti. Der Italiener spielte bei seinem Erfolg gegen Francis Tiafoe ebenfalls überzeugend, aber ohne die Genialität eines Carlos Alcaraz. Bei den Frauen ist das erste Halbfinale eine Traumpaarung. Die Weltranglistenerste Arina Sabalenka trifft auf die Titelverteidigerin in Paris, Iga Świątek.
Alexander Zverev trifft heute in der Night Session auf den Serben Novak Djokovic.
Und das war der Sport mit Florian Neuhaus. Wie immer um kurz vor halb.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Olaf Knapp. Kanzleramtsminister Frey sieht im Gerichtsentscheid zu den Zurückweisungen an den Grenzen keine grundsätzliche Bedeutung. Der CDU-Politiker sagt im ZDF, man werde den Richterspruch zwar berücksichtigen, ein Verwaltungsgericht könne aber keine politische Entscheidung mit Wirkung für das ganze Land treffen. Laut Frey handelt es sich in der Sache um schwierigen juristischen Stoff, über den am Ende möglicherweise erst der Europäische Gerichtshof entscheiden wird. In Südkorea hat bei der Präsidentenwahl wohl der linksliberale Kandidat Lee gewonnen. Prognosen sehen ihn nach Auszählung fast aller Stimmen mit knapp 52% deutlich vorn. Das bisherige Regierungslager rechnet ebenfalls mit einem Machtwechsel. Aus Tokio Ulrich Mentgen.
In einer ersten Reaktion vor Kameras sagte der erwartete Wahlsieger Lee, er sei sich der großen Verantwortung bewusst und werde alles geben, um die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Auch die Konservativen rechnen nicht damit, dass sich das Blatt noch wendet. Ein Vorstandsmitglied der Partei der Volksmacht sagte, man habe mit einem sehr viel knapperen Wahlausgang gerechnet und sei jetzt erst einmal schockiert.
Die neue Bundesarbeitsministerin Baas hat sich in einem Interview zu Reformplänen für das Bürgergeld geäußert. Die SPD-Politikerin sagte dem Magazin Stern, eine rote Linie seien Haushalte mit Kindern, da könne man nicht einfach auf Null sanktionieren. Zugleich müsse es aber einfacher werden, Sanktionen einzusetzen. Wer Leistungen erhalte, habe eine Mitwirkungspflicht. Baas kündigte außerdem an, stärker gegen Betrug bei Sozialleistungen vorzugehen. Jahrelang haben Banken und Sparkassen Gebühren verlangt, die zum Teil nicht rechtmäßig waren. Kundinnen und Kunden können das Geld zurückfordern, allerdings nur 3 Jahre lang. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Aus Karlsruhe Klaus Hempel.
Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen stellvertretend für rund 1200 Kunden der Berliner Sparkasse. Die Verbraucherschützer wollten erreichen, dass die Kunden auch viele Jahre später noch entschädigt werden. Ohne Erfolg. Der BGH hat nun entschieden, dass Rückzahlungsansprüche bei unwirksamen Kontogebühren innerhalb von 3 Jahren verjähren. Das heißt, wenn früher unzulässige Gebühren berechnet wurden, hätten die Kunden ihre Ansprüche innerhalb von 3 Jahren geltend machen müssen. Aus diesem Grund dürfen die meisten Ansprüche gegen Banken und Sparkassen mittlerweile verjährt sein.
Das Wetter in Deutschland. Nachts zeitweise Schauer oder Gewitter bei Tiefstwerten von 17 bis 10 Grad. Am Tage zum Teil Starkregen oder schwere Gewitter. Im Norden wechselnd wolkig mit einzelnen Schauern. 17 Grad auf Sylt bis 29 Grad in Passau. Am Donnerstag gebietsweise Schauer und windig, 17 bis 24 Grad. Und am Freitag unbeständiges Schauerwetter bei 17 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A2 Berlin Richtung Hannover ist zwischen Lehrte und Kreuz Hannover Ost nach einem Unfall gesperrt. Dadurch staut es sich hier. Die A3 Frankfurt Richtung Köln ist zwischen Bad Honnef, Linz und Kreuz Bonn-Siegburg wegen Grünpflege noch bis 5 Uhr gesperrt. Es staut sich auch hier deswegen. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum-Ruhrstadion und Bochum-Zentrum wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Auf der A71 Sangerhausen Richtung Erfurt ist der Schmücketunnel bis 6 Uhr wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Eine Meldung für Berlin. Die A113 Neukölln-Schönefeld ist zwischen Spätstraße und Schönefeld-Nord in beiden Richtungen wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Es staut sich deswegen ab dem Dreieck Neukölln bis Spätstraße. Die A226 Travemünde Richtung Bad Schwartau ist zwischen Lübeck-Siems und Dreieck Bad Schwartau wegen Bauarbeiten bis Freitag 20 Uhr gesperrt. Und die A535 Wuppertal-Fellbad ist zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Klaas Christoffersen. Diskriminierung in Deutschland. Wegen der Hautfarbe, wegen der sozialen oder nationalen Herkunft, wegen des Geschlechts oder wegen der sexuellen Orientierung. Wenn es darum geht, darauf hinzuweisen, ist die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung zuständig, Ferda Attermann. Gestern hat sie ihren Jahresbericht vorgelegt und sie hatte ein Buch dabei, das dabei helfen soll, Diskriminierungen zu vermeiden. Nicole Markwald berichtet.
Es ist weiß-blau und liegt gut in der Hand und hat 50 Seiten. In dem handlichen Büchlein ist das AGG gedruckt, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. 33 Paragraphen, die alle Menschen in Deutschland davor schützen sollen, diskriminiert zu werden. 2006 trat es in Kraft. Doch im Jahr 2024 erreichten die Antidiskriminierungsstelle so viele Meldungen wie nie zuvor. 11.405, so die unabhängige Bundesbeauftragte Ferda Attermann.
Das ist die höchste Zahl, die die Antidiskriminierungsstelle des Bundes je erreicht hat. Seit 2019 haben sich die Fälle mehr als verdoppelt.
Rassistische Diskriminierung führt die Statistik mit 43% weiter an. Am zweithäufigsten meldeten Menschen Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung oder chronischen Krankheit. Darauf folgten Hilfegesuche wegen Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts oder der Geschlechtsidentität. Attermann schildert auch folgendes Beispiel.
Ein schwules Ehepaar aus Sachsen hat sich bei uns gemeldet, bei unserer Beratung. Die beiden sind Pflegeeltern eines Kindes und eines Tages entscheidet ein Sachbearbeiter im Jugendamt, dem Paar die Pflege des Kindes zu entziehen. Den Pflegeeltern sagt er ins Gesicht, dass man, ich zitiere, diesem krankhaften, unnatürlichen Beziehungsgeflecht ab sofort keine Kinder mehr anvertrauen könne.
Studien zufolge hat jede dritte Person in Deutschland schon Diskriminierung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes erlebt. Doch die meisten Betroffenen machen Diskriminierung mit sich aus, erzählt Attermann. Sie geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Die Fälle, die bei ihr landen, seien nur die Spitze des Eisbergs. Doch sie warnt.
Die Beratungsanfragen 2024 zeigen deutlich, so deutlich wie nie, Diskriminierung ist ein wachsendes Problem in Deutschland.
Trotz der im Grundgesetz verankerten Gleichberechtigung ist Frausein ein Nachteil, so heißt es im Bericht. Frauen stoßen oftmals am Arbeitsplatz oder bei der Jobsuche auf Diskriminierung. Der Stelle wurden auch 348 Fälle sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gemeldet, eine neue Höchstmarke. Wie sieht es also aus mit dem kleinen handlichen Büchlein, in dem das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz steht? Seit es vor fast 20 Jahren verabschiedet wurde, ist es kein einziges Mal an veränderte Zeiten angepasst worden. Für die Antidiskriminierungsbeauftragte ist eine Reform überfällig.
Seit es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gibt, ist es eines der schwächsten Antidiskriminierungsgesetze in Europa. Es erfüllt in vielen Bereichen nicht einmal europäische Mindeststandards. In Deutschland wird Falschparken konsequenter geahndet, als andere Menschen zu diskriminieren.
Attermann beklagt zu kurze Fristen und zu hohe Hürden, zu viele Ausnahmen und Schlupflöcher. Eines stimmt sie aber doch optimistisch. Die hohe Zahl der Beratungsanfragen zeigt, dass immer mehr Menschen ihre Rechte kennen und sich zur Wehr setzen.
Nicole Markwald berichtete.
Wirtschaft.
Ist die Apple Watch klimaneutral, so wie der Herstellerkonzern angibt? Oder ist diese Behauptung ein Fall von Greenwashing, also der Versuch, mit angeblicher Umweltfreundlichkeit die eigenen Produkte zu bewerben? Bei der Herstellung der Uhr entstünden zwar CO2-Emissionen, sagt Apple, die sollen aber unter anderem durch den Kauf von Zertifikaten neutralisiert werden. Funktioniert aber so nicht, entgegnet die Deutsche Umwelthilfe und hat geklagt. Vor dem Landgericht Frankfurt hat der Prozess gegen Apple jetzt begonnen und Katharina Wilhelm berichtet.
Der Technikkonzern Apple will seinen Kundinnen und Kunden offenbar ein gutes Gefühl beim Einkaufen geben. Schon vor 4 Jahren versprach ein Werbevideo, die Produktionskette und Produkte sollen CO2-frei werden.
Wir machen Apple CO2-neutral. Nein, Moment, das haben wir schon. Wir machen jedes einzelne Apple-Produkt CO2-neutral bis 2030. Auch deins.
Um das zu erreichen, soll unter anderem CO2-sparsamer produziert, auf erneuerbare Energien gesetzt und auch CO2 durch Investitionen in verschiedene Umweltprojekte kompensiert werden. Doch welche Projekte das genau sind, das macht der Konzern nicht transparent. Die Deutsche Umwelthilfe zwang Apple, in einem Rechtsstreit offenzulegen, welche Projekte zur Kompensation für 3 Smartwatch-Modelle finanziert werden. Rechtsanwalt Remo Klinger, der die Klage gegen Apple führt, sei ob der Antwort überrascht gewesen.
Es sind Eukalyptusplantagen in Paraguay. Und diese Eukalyptusplantagen, wenn man das nachrecherchiert, werden in circa 4 Jahren wieder abgeholzt. Dann wird beispielsweise Papier aus diesen Eukalyptusbäumen gemacht. Das Papier wird irgendwann verbrannt. Mit der Verbrennung wird das CO2 wieder freigesetzt.
Es sei auch nicht klar, ob Apple nach den 4 Jahren wieder neue Bäume anpflanzen könne. Denn der Konzern habe nicht in allen Fällen einen langfristigen Pachtvertrag. Die Kompensation funktioniere also gesichert nur ein paar Jahre, so Klinger.
CO2 ist hunderte Jahre in der Atmosphäre. Da genügen 4 Jahre keineswegs. Und deswegen ist das Augenwischerei und Greenwashing.
Es ist nicht das erste Unternehmen, das wegen Greenwashings verklagt wird. Dem Süßwarenhersteller Katjes wurde beispielsweise nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs im vergangenen Jahr schon verboten, mit dem Begriff klimaneutral zu werben. Dies sei irreführend gewesen. Geklagt hatte damals die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. Der Sportartikelhersteller Adidas war im März abgemahnt worden. Dieser hatte damit geworben, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das sei zu pauschal und irreführend, sagten die Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Hier hatte die Umwelthilfe geklagt und sie will auch gegen weitere Unternehmen vorgehen. In Deutschland gibt es keine klare Regelung, was zum Thema Klimaschutz auf Produkte geschrieben werden darf. Lediglich heißt es, man dürfe Verbraucher nicht in die Irre führen. Christiane Seidel vom Bundesverband der Verbraucherzentralen kritisiert das als intransparent.
Wenn wir eine Konsumlandschaft haben, in der nahezu alle Produkte mit positiven Umwelteigenschaften beworben werden, dann ist das nicht nur schlecht für VerbraucherInnen, sondern auch für die Umwelt. Weil dann können VerbraucherInnen nicht nachhaltige von nicht nachhaltigen Produkten unterscheiden.
Die EU hat diesen schwammigen Begrifflichkeiten den Kampf angesagt. Mit neuen Regelungen will man unter anderem dafür sorgen, dass Unternehmen künftig nachweisen müssen, inwiefern ihre Produkte wirklich klimaneutral oder umweltfreundlich sind. Die Mitgliedstaaten sollen das bis März 2026 durchsetzen. Ob Apple seine Aussage zu den 3 Apple Watches zurücknehmen muss, darüber entscheidet nun das Landgericht in Frankfurt.
In etwas mehr als 3 Wochen starten in den ersten Bundesländern schon wieder die Sommerferien. Das heißt, die Noten werden weitgehend schon feststehen und es ist Zeit für Klassenfahrten, Sportfeste, Projekttage und Filme. Bummeln sich die Schülerinnen und Schüler also in die großen Ferien hinein? André Seifert hat mit Schülern gesprochen.
Vor einem Leipziger Gymnasium hängen nach dem Unterricht mehrere Jungs einer 5. Klasse noch ein bisschen ab. Sie spielen Basketball und zocken auf dem Handy. Die Schultage, sie sind zurzeit durchaus stressig, sagt einer.
Das Problem ist halt, dass wir haben noch ungefähr 3 Wochen bis zu den Ferien, glaube ich. Da fällt den Lehrern erst so auf, oh, wir brauchen noch Noten. Das ist doof, dann schreiben wir jetzt noch eine TÜ oder eine Arbeit oder so.
In wenigen Tagen jedoch erwarten die Kids, dass es, Zitat, chilliger wird. Spätestens nach der 3-tägigen Klassenfahrt ab Mitte Juni.
In den letzten Tagen machen wir dann auch Spiele oder gucken Filme oder reden halt, wie das Jahr war.
Es könnte schon sein, dass noch Tests kommen, aber ich glaube jetzt eher, dass es nach der Woche vorbei ist.
Ja, nach der Klassenfahrt ist ja dann letzte Woche und da ist eh immer chillig.
An vielen Schulen ist es vermutlich ähnlich. Belegt ist es nicht, dass an den letzten Schultagen kaum noch gelernt wird. Eine Datensammlung über den Unterricht in Nordrhein-Westfalen aus dem Schuljahr 2023/24 scheint es jedoch zu bestätigen. Demnach verdreifachte sich in den letzten 2 Wochen vor den Sommerferien der Anteil von sogenanntem Unterricht in besonderer Form. Auch der Unterrichtsausfall stieg deutlich an. Die Zahl regulärer Unterrichtsstunden dagegen nahm stark ab. Doch prinzipiell sei daran auch nichts auszusetzen, sagt Burkhard Naumann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen.
Das ist auch wichtig, dass man dann vielleicht auch wenige Tage vor Schuljahresabschluss das so ein bisschen auslaufen lässt. Das ist auch besser, dass man jetzt sozusagen nicht so auf dieses Bulimie-Lernen dann an der Stelle setzt, sondern wirklich alle nochmal auch ein bisschen ruhiger dann auch in den Wechsel vom Schuljahr gehen. Also Schule ist ja weit mehr als Fachunterricht. Schule ist auch Zusammengehörigkeit, ist auch soziales Lernen, also der gute Umgang miteinander. Und genau dafür braucht man auch außerhalb des Fachunterrichts mal Zeit und neben dem Fachunterricht beispielsweise eben für Ausflüge, für soziale Events oder eben auch für Projekte.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wirbt dafür, den Lehrkräften zu vertrauen. Kein Verständnis zeigt Matthias Rose vom Landeselternrat Sachsen-Anhalt jedoch, wenn im Unterricht mit zu vielen Filmen Zeit totgeschlagen wird.
Es gibt ja auch durchaus Filme, die sollte man gesehen haben und über die sollte man gesprochen haben in der Schule. Aber dass jetzt die Hauptbeschäftigung in der Schule ist wie die letzten Wochen vor den Ferien, das kann ja nicht das Ziel des Ganzen sein. Und am Ende geht es ja auch darum, Vorbereitung für die folgenden Schuljahre zu legen. Und bei dem Unterrichtsausfall, den wir ja vielerorts haben, ist es ja schon schwer genug, überhaupt mit dem Schulstoff klarzukommen. Und dann sollte man auch die Gelegenheiten nutzen, den dann entsprechend zu behandeln.
Eine Schule sei eben kein Streamingdienst, fügt Matthias Rose hinzu. Im Grunde aber ist der Elternratsvertreter mit dem Gewerkschafter einer Meinung, alles in Maßen und vor allem die soziale Zeit in der Schule sei wichtig, mit Klassenfahrten, Projekten, Spielen und vielem mehr.
Schule, das ist halt nicht nur Pauken, André Seifert berichtete.
Die ARD-Infonacht.
Um jetzt 14:45. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das sogenannte Heizungsgesetz, das eigentlich Gebäudeenergiegesetz heißt. Es war ein Projekt der abgewählten Ampelkoalition. Für den damaligen Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen gab es viel Gegenwind. Es kursierten in der Öffentlichkeit auch viele Falschinformationen, dass etwa funktionierende Gasheizungen praktisch aus dem eigenen Keller gerissen werden, was nicht stimmte. Wie ist es zu dieser manchmal irreführenden, hitzigen Debatte gekommen? Eine Gruppe von verschiedenen Forschungsinstituten ist der Frage nachgegangen, warum die Gründe für das Gesetz vor 2 Jahren aus dem Blick gerieten. Jenny von Sperber berichtet.
Das Ziel des Heizungsgesetzes war klar. Deutschland sollte unabhängig vom russischen Gas werden. Und Heizen sollte klimafreundlicher werden. Denn das hatte der Expertenrat für Klimafragen immer wieder gesagt. Im Wärmebereich sei dafür noch viel Potenzial. Das Heizungsgesetz sollte die sogenannte Wärmewende also anstoßen. Aber dann ist ein Sturm der Entrüstung losgebrochen.
Es gab Kritik von verschiedenen Seiten. Wir haben uns da vor allem eher konservative, wirtschaftsliberale Akteure und auch einige Medien angeschaut. Da gab es vor allem eben die Kritik, dass das Heizungsgesetz überzogen sei, dass eine Form von Enteignung von Hausbesitzern stattfinde, dass eine Form von Entmündigung stattfinde.
Sagt Tobias Haas vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam. Gemeinsam mit Wissenschaftlern von der Uni Hamburg und der Uni Weimar hat er den Diskurs über das Heizungsgesetz im Nachhinein analysiert und die dominierenden Diskursstränge herausgearbeitet, also die Strategien, die die große Entrüstung mit ausgelöst hatten.
Im Prinzip wurde ein Gegensatz konstruiert von einerseits der Freiheit, die das bestehende Heizungssystem mit sich bringt, versus der Gängelung durch das neue Heizungsgesetz.
Gegensätze konstruieren. Das sei eine gängige Strategie des Populismus, sagt Haas. Vor allem der Gegensatz zwischen angeblichen Volkswillen einerseits und politischen Eliten andererseits. Das Wir gegen Sie nennt es Franziska May. Sie leitet die Forschungsgruppe Demokratisches Handeln und Regieren am Institut für Nachhaltigkeit in Potsdam und sie interessiert sich dafür, wie Klimaschutz demokratisch umgesetzt werden kann. Die aufgeheizte Debatte ums Heizungsgesetz sei kein gutes Beispiel gewesen.
Es werden halt Ängste in der Bevölkerung geschürt, die so nicht sein müssen. Da kommt es zu einer Verzögerung und wie gesagt, die Angst in der Bevölkerung ist auch nichts, mit dem wir im Prinzip langfristige Strategien zum Klimaschutz auch umsetzen können.
Den Wärmesektor nachhaltiger gestalten, das ist eben nicht nur eine Frage der Heiztechnik. Es hat auch viel mit sozialer Gerechtigkeit und mit transparenter Kommunikation zu tun. Bei beiden Punkten wurden beim Heizungsgesetz offenbar Fehler gemacht, sagen die Forschenden.
Zugleich ist wichtig anzumerken, dass Gas und Öl ja auch keineswegs umsonst sind und dass auch noch ein zweiter Emissionshandel eingeführt wird. Das heißt, auf absehbare Zeit wird sich eben Gas und Öl auch stark verteuern. Also insofern gibt es da durchaus auch viele ökonomische Chancen, die allerdings in der öffentlichen Debatte kaum durchgedrungen sind.
Sagt der Volkswirt Tobias Haas. Ökonomische Chancen für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft wären unter den Tisch gefallen. Die Wissenschaftler hoffen jetzt, dass ihre Analyse helfen kann, in Zukunft besser mit neuen Gesetzen und Vorschlägen umzugehen, die nötig sind für den Wandel.
Ein Bericht von Jenny von Sperber.
Kultur.
Christian Berkel ist bekannt als Schauspieler. Er hat unter anderem viele Jahre den eigenwilligen Ermittler, der Kriminalist, verkörpert. Und seit einigen Jahren arbeitet Berkel auch als Autor. Er hat schon 2 Romane über die Geschichte seiner Familie, vor allem seiner jüdischen Mutter, geschrieben. Jetzt erzählt er in seinem neuen Werk Sputnik seine eigene Lebensgeschichte. Konsequent. Von seiner Geburt an bis heute. Annemarie Stoltenberg hat den Roman gelesen.
Ebenso fantasievoll wie sorgsam, so elegant wie lebhaft ist der Stil von Christian Berkel. Wie in seinen beiden bisherigen Romanen ist sein Erzählen auch in besonderer Weise geprägt durch die tiefe Liebe zu seiner Mutter. Hier erzählt einer, der einen Glutkern großer Menschenliebe und Herzlichkeit in sich hat. Tatsächlich hat er eine von Kindheit an spannende Lebensgeschichte zu bieten und weiß sie ohne Eitelkeit darzustellen, indem er sie auch immer wieder in größere historische Zusammenhänge einordnet.
Es ist die Verbindung aus Zeitgeschichte und persönlicher Geschichte. Das ist auch bei den ersten beiden Romanen so und das ist auch bei Sputnik so.
In Berkels Geburtsjahr 1957 wurde Sputnik als erster sowjetischer Satellit in die Erdumlaufbahn geschossen. Als die Hebamme seinem Vater das neugeborene Baby in den Arm legen wollte, wehrte er ab und erklärte, das sei nicht sein Sohn.
Und die Hebamme sagte, natürlich ist er das. Und dann sagte er, bitte schauen Sie noch mal in Ihren Unterlagen nach. Und siehe da, er hatte recht. Die zwei Babys wurden sozusagen, es wurde ein Umtausch vollzogen. Und später sagte meine Mutter immer, niemand hat diese Unterlagen je gesehen.
Kaum vorstellbar, dass Christian Berkel eine Sekunde gezweifelt hat, dass seine Eltern seine echten Eltern waren, obgleich die Vorstellung, die wahren Eltern seien andere, für manche Kinder später zu einer durchaus verlockenden Fantasie wird. Viel Glück mit ihrem Sputnik wünschte man den Eltern und den Namen nimmt Berkel nun für seinen autobiografischen Roman.
Dieser Sputnik, was ja in der wörtlichen Übersetzung lustigerweise auch der Begleiter heißt, wurde für mich zu so einer Art Begleiter, ein zweites Ich, wenn Sie so wollen. Jedenfalls habe ich diese Figur so in dem Roman behandelt.
Die Erzählung von den ersten Jahren ist von herzerfrischender Unbekümmertheit. Mit viel Temperament und Fabulierfreude wird das beschrieben. Seine Mutter öffnet früh die Türen in die Musik und über Hörschallplatten in die Literatur. Erst in der Schule beginnen für Sputnik Probleme.
Als Kind hatte ich eine extreme Lese- und Rechtschreibschwäche. Ich war ja nur auf einer deutschen Grundschule, kam dann mit 10, etwas über 10 aufs französische Gymnasium und der Unterricht fand auf Französisch statt. Und merkwürdigerweise habe ich im Französischen vom ersten Tag an alles richtig geschrieben und konnte auch mühelos lesen. Insofern war Frankreich ein Zufluchtsort, auch für mich, oder wurde es dann. Und dann wurde ich eben von Freunden irgendwann eingeladen, so mit 14, dort mal ein Trimester zu verbringen. Und aus diesem Trimester wurden 2 Jahre.
Christian Berkel erzählt von seiner Mutter, die es ausgehalten hat, ihren Sohn ziemlich früh vertrauensvoll allein in die Welt ziehen zu lassen. Eindrucksvoll beschreibt er seine ersten Schritte auf Theaterbühnen. Man kann in diesem Roman intensiv miterleben, wie viel harte Arbeit Voraussetzung ist, ein herausragender Schauspieler zu werden. Seine Beschreibung der Ausbildung als Schauspieler könnte man jungen Menschen in die Hand drücken, die Schauspieler werden möchten und noch romantische Vorstellungen davon haben. Christian Berkel beendet diesen klassischen Entwicklungsroman mit einer bezaubernden Liebeserklärung an eine Frau mit leuchtend rotem Haar.
Annemarie Stoltenberg über Christian Berkels Roman Sputnik, erschienen bei Ullstein für 26 Euro.
Standpunkte.
Die Migrationspolitik war eines der großen Themen im Wahlkampf von CDU/CSU. Jetzt hat einer der Kernpunkte einen erheblichen Dämpfer bekommen. Das Verwaltungsgericht in Berlin hat klargestellt, Asylsuchende einfach an der Grenze zurückzuweisen, ist illegal. Die Union sieht's gelassen. Bundesinnenminister Dobrindt und Kanzler Merz wollen an den Zurückweisungen festhalten. Die Entscheidung sei im Einzelfall getroffen worden, könne also nicht pauschalisiert werden, argumentiert die Union. Gudula Geuter vom Deutschlandfunk findet, das sei zu kurz gedacht.
Einzelfall, erstmal weitermachen, erstmal sehen. Das klingt nicht weiter aufregend. Genau das ist es aber.
Denn um eine Entscheidung in einem Einzelfall geht es hier nur insofern, als es um einzelne Fälle geht, wie in den meisten Gerichtsentscheidungen. In der Sache aber geht es nicht um Einzelfragen, es geht ums Grundsätzliche. Dürfen Asylsuchende zurückgewiesen werden? Das Gericht sagt nein, vermutlich endgültig. Zu einem Hauptsacheverfahren wird es wahrscheinlich nicht mehr kommen, weil die Kläger schon Recht bekommen haben. Ohnehin hatte die Bundesregierung genug Zeit, ihre Argumente vorzubringen und hat das auch weidlich versucht, ohne Erfolg. Wann es weitere Verfahren in anderen Fällen geben wird, ist offen und so bleibt das Handeln der Bundesregierung auf unbestimmte Zeit, was es seit dem Erlass zur Zurückweisung schon war, so etwas wie schwebend rechtswidrig. Nur, dass das jetzt auch ein Gericht überzeugend ausbuchstabiert hat. Nachzulesen, auch für jeden Bundespolizisten, der die Weisung exekutieren soll. Es ist klar, woher das kommt. Es gibt nicht nur große Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Migrationspolitik, es gibt auch ein weit verbreitetes Gefühl mangelnder Wirksamkeit der Politik. Wenn aber ein Kanzler und ein Innenminister, immerhin qua Amt auch Verfassungsminister, als Antwort darauf mit dem Rechtsstaat spielen, ist das schwer erträglich.
Die Meinung von Gudula Geuter vom Deutschlandfunk. Die Neue Osnabrücker Zeitung argumentiert dagegen, Dobrindt und Merz hätten quasi gar keine andere Wahl, als den Gerichtsentscheid zu ignorieren.
Es ist ein ernsthaftes Dilemma, wenn EU-Recht dafür sorgt, dass Deutschland nichts dagegen unternehmen kann, dass die meisten Flüchtlinge es als Zielland wählen, erleidet die EU selbst einen Akzeptanzverlust bei den Bürgern. Welche Folgen das hat, kann man in zahlreichen EU-Ländern beobachten, wo nationalistische und antieuropäische Parteien auf dem Vormarsch sind. Eine solche Entwicklung kann niemand wollen, der die europäische Staatengemeinschaft erhalten möchte. Merz und Dobrindt müssen also abwägen. Schaden sie der EU, indem sie sich rechtlich auf dünnem Eis bewegen, oder schaden sie ihr noch mehr, wenn sie jetzt zurückrudern?
Für das Straubinger Tagblatt geht es hier nicht um ein Dilemma, sondern um einen klaren Rechtsbruch. Und der erinnere an andere Länder, in denen Politiker die Justiz missachteten.
Ein Gericht sagt, so geht das nicht, aber der Minister kann darüber nur lachen. Es juckt ihn einfach nicht. Man konnte so etwas sehen in Ungarn, in Polen oder in den USA unter Donald Trump. Jetzt ist das auch bei uns Programm. Vielen Dank also Alexander Dobrindt, so arrogant pfeift man also auf Rechtsstaat und Demokratie.
Auf Rechtsstaat und Demokratie pfeifen? Lieber mal die Kirche im Dorf lassen, findet der Münchner Merkur.
Dobrindts Zurückweisungen an den Grenzen sind Symbolpolitik, nichts sonst. Und das ist gut so. Es ist ein Signal an Flüchtlinge und kriminelle Schleuser. So wie sich ab 2015 die Gesten der Willkommenskultur rasend schnell in alle Welt verbreiteten, schneller als die zu naive Merkel-Regierung ahnte, so helfen die Abweisungen im In- und Ausland klarzumachen, neuer Kurs, Schluss mit Durchwinken. Wir wollen wieder differenzieren, wer Anspruch auf Schutz durch Deutschland hat und wer nicht.
Auch die Südwestpresse kommentiert, man sollte weder das Urteil noch die Reaktion der Union zu hoch hängen.
Auf den ersten Blick erscheint das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts wie ein großes Stoppschild für die Asylwende der schwarz-roten Koalition. In Wahrheit liegt die Sache anders. Dass der Kurs der Regierung völlige Zustimmung weder vor Gericht noch bei den anderen europäischen Nationen findet, dürfte der Koalition schon vorher klar gewesen sein. Doch statt von vornherein zu erklären, was alles nicht geht, lotet sie die Grenzen des Möglichen aus, so wie das die meisten europäischen Partnerländer ebenfalls tun.
Und die Rheinpfalz bewertet die Reaktion der Union deutlich ernster.
Wer ein Gerichtsurteil ignoriert, verlässt das Fundament des Rechtsstaats. Dass Alexander Dobrindt nach dem Berliner Verwaltungsgerichtsurteil zur Zurückweisungspraxis weitermachen will wie bisher, ist nicht nur politisch unklug, es ist hochproblematisch. Dobrindt hätte souveräner reagieren können, anstatt Anpassungen an der Grenzpraxis zumindest verbal in Aussicht zu stellen, setzt er auf Konfrontation. Das wird nicht funktionieren. Und es beschädigt das Vertrauen in die neue Regierung, ausgerechnet in der Asylpolitik, bei der sie eine Wende versprochen hatte.
Und das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Mareike Markosch. Und das war die ARD-Infonacht bis hierhin mit Klaas Christoffersen. Ich gehe jetzt gleich, aber die Sendung geht weiter. Gleich nach den nächsten Nachrichten in circa einer Minute um zwei mit meinem Kollegen Nikolai Roos. Machen Sie's gut!
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Schoof angekündigt. Vorher hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass seine Freiheitspartei die Viererkoalition verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. In Südkorea hat der Oppositionschef Lee die Präsidentschaftswahl gewonnen. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt der Mitte-Links-Kandidat uneinholbar vor seinem konservativen Kontrahenten Kim. Bei der Wahl ging es um die Nachfolge des entmachteten Präsidenten Yoon. Er ist wegen Hochverrats angeklagt, weil er im vergangenen Jahr in einem Haushaltsstreit kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte. Die Bundesregierung will heute ein erstes Steuerpaket zur Entlastung der Wirtschaft beschließen. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Hans-Joachim Viehweger.
Von einem Investitionsbooster spricht Finanzminister Lars Klingbeil. Denn Unternehmen, die jetzt in neue Maschinen, Gebäude oder Technologien investieren, können die Kosten dafür schneller als bisher abschreiben. Am Ende heißt das, sie müssen weniger Steuern zahlen. Spezielle steuerliche Anreize für Unternehmen enthält der Gesetzentwurf auch für den Kauf von E-Autos. Unterm Strich rechnet das Finanzministerium mit einer Entlastung von 2,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. 2027 könnten es fast 12 Milliarden sein.
Ab der kommenden Nacht fährt der Flughafenexpress FEX zum Flughafen Berlin-Brandenburg bis einschließlich 4. Juli nur eingeschränkt. Wegen Bauarbeiten muss mit Umleitungen und Halteausfällen gerechnet werden. Tatjana Brasching.
Heute und morgen Nacht werden jeweils zwischen 19.45 Uhr und 4.30 Uhr mehrere FEX-Züge umgeleitet. Sie fahren über Schönefeld statt zum Flughafen BER. Einige Züge halten außerdem nicht am Ostkreuz. Sie werden über den Bahnhof Lichtenberg umgeleitet. Auch der Halt am Hauptbahnhof, Gesundbrunn und Ostkreuz kann entfallen. Ab dem 7. Juni und bis zum 4. Juli fallen zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh einzelne Verbindungen zwischen Charlottenburg und dem Flughafen BER komplett aus.
Die deutschen Fußballerinnen feierten in ihrem letzten Spiel vor der Europameisterschaft einen deutlichen Sieg. Die DFB-Elf hat die Nations-League-Partie in Wien gegen Österreich klar mit 6:0 gewonnen.